Kluntje und Krisen zwischen Teilhabe und Therapie mit Ostfriesen. Der Podcast der Ostfriesischen Gesellschaft für psychische und soziale Gesundheit GGMBH. Moin aus Ostfriesland und herzlich willkommen in unserer gemütlichen Teestube.
Hier sind Matthias
und Chris
und Julia mit Diego. Macht euch eine Tasse Tee und lehnt euch zurück.
Willkommen zu einer neuen Folge Ostfriesengeflüster. Bei mir sitzt heute wieder eine Klientin, mit der ich bereits offen über ihre Erkrankung gesprochen habe. Und heute gehen wir noch ein Stück tiefer. Es wird intensiv, ehrlich und berührend. Wen habe ich denn vor mir sitzen?
Hi. Ja, das stimmt. Ich bin beim letzten Mal auch schon da gewesen und habe mich dann auch mit dem offiziellen Namen vorgestellt, also der auf dem Personalausweis. Habe aber gelernt, ich darf ruhig sagen, wie ich mich selber nenne. Beim letzten Mal sind wir eingestiegen in die Thematik der dissoziativen Identitätsstörung. Für mein Empfinden ist es eine wunderschöne Überlebensstrategie. Und wir machen dann heute mal weiter. Ich glaube, Julia hat eine ganz besonders brennende Frage an mich. Die haben wir beim letzten Mal nämlich nicht mehr geschafft.
Oh, ich weiß es nicht, wovon du genau sprichst, aber magst du mal für die Zuschauer kurz erklären, was die DIS ist für diejenigen, die die letzte Folge nicht mitbekommen haben?
Ja, stimmt. Da habe ich gar nicht drüber nachgedacht. Das war wahrscheinlich jetzt sehr verwirrend. Also, die dissoziative Identitätsstörung bedeutet, dass ich eine multiple Persönlichkeit habe. Das bedeutet, ich habe in meiner Vergangenheit, in meiner frühkindlichen Phase vor allen Dingen schwere Traumatisierungen erfahren und dadurch hat sich meine Psyche und meine Seele quasi anders sortiert, damit ich halt weiter ganz normal durchs Leben laufen kann. Dann können sich andere Persönlichkeiten entwickeln, die halt ganz unterschiedlich ticken, alles in einem Körper. Das kann ziemlich wild werden, man kann im Alter springen und deswegen ist es halt etwas, was man therapiert, damit die Leute halt damit einen guten möglichen Alltag hinbekommen und eben auch weiterleben können in unserer heutigen Welt damit.
Danke, das hast du doch sehr verständlich erklärt. Ich würde dann tatsächlich sehr brennend gerne mit meiner weiteren Frage anfangen. Und zwar, wie alt warst du damals und wie war der Prozess damals mit der Diagnose? Also war es eine Erleichterung, war es verwirrend, war es beängstigend? Weil das sind ja ziemlich viele, die das ziemlich anders empfinden. Und kannst du aus den verschiedenen Anteilen her nochmal nacherzählen, wie war das damals?
Also, ich weiß, wie das für mich gewesen ist. Das war eine super aufregende Zeit. Das ist 2016 gewesen. Am Ende 2015 haben wir mit der Traumatherapie angefangen. Das war unser Glück tatsächlich. Es ging uns nicht gut. Wir sind mit einer Freundin damals zur Hausärztin. Die hat uns krank geschrieben und hat dann alles mit uns besprochen. Es ging uns aber so schlecht, dass einfach die Wahrnehmung auch nicht da war. Und die Freundin damals hat uns dann geholfen. Und wir hatten Glück, dass 14 Tage bevor ich bei meiner Ärztin saß, eine Traumatherapeutin neu angefangen hatte bei uns. Die haben wir als erstes angerufen. Die hatte noch einen Platz frei. Und dann hatte ich halt innerhalb von 14 Tagen, was quasi super schnell ist, tatsächlich einen Termin. Und bin dann auch bei ihr geblieben. Das war eine ganz super tolle Therapeutin. Die fangen mich gleich an und schmeißen einem irgendwie wild irgendwelche Diagnosen um die Ohren oder sagen, ja, ich vermute das und das und wir müssen jetzt und so. Nein, man unterhält sich einfach mit denen. Man lernt sich kennen. Man hat erstmal Smalltalk. Man guckt, ob das jemand ist, mit dem man sich grundsätzlich unterhält. Und da sind erst mal ein paar Monate ins Land gegangen und irgendwann war das dann so, dass wir das angesprochen haben. Nicht ich als Anteil, der vorne war, aber eine von uns hat gesagt, wir haben das Gefühl, weil wir schon so reden, in Wir-Form, ohne dass wir uns das erklären konnten, so, dass das so ist, dass es uns öfter gibt. So fühlt es sich einfach an. Und mit diesem Einstieg, den wir dann quasi geliefert hatten, hat unsere Traumatherapeutin dann nach und nach uns auch ganz vorsichtig und sanft erklärt, was das eigentlich ist. Das war für einige Anteile sehr beängstigend, weil die einfach für sich einzeln sich als eigene Person gesehen haben. Denen war nicht klar, dass das irgendwie ein Körper ist und mehrere Personen und irgendwie wird was geteilt. Ich für mein Empfinden fand es positiv aufregend damals, weil ich so dachte, oh mein Gott, da ist jemand, der sieht und hört das und jetzt können wir uns äußern. Wir dürfen was sagen. Hallo, hier, es gibt mich. Und einige hatten ganz viel Trauer, weil sie Angst davor hatten, dass sie dann jetzt gar nicht mehr gesehen werden können. Andere waren super wütend, weil sie entdeckt wurden, dass es sie gibt. Also es war alles dabei wie so eine bunte Konfettitüte, die man aufmacht und da ist einfach alles drin. Und das hat dann auch eine ganze Zeit lang gedauert, bis, ich sag mal, die meisten Anteile, die vorne irgendwie auch im Alltag irgendwie mal so da sind, dann wussten, okay, cool, mich gibt's öfter und deswegen habe ich auch mal Gedächtnislücken und nein, ich bin nicht irgendwie bescheuert. Das war schon richtig, was ich gemerkt habe, dass mir eben Zeiten fehlen und, oder dass mich Leute kennen, die ich nicht kenne und so weiter und so fort. Da wurde dann, wie das so ein bisschen, ja, mit ein bisschen Zeit, dass man das sagen lassen konnte, waren wohl dann einige Sachen, die in der Vergangenheit so, ja, so viel Kuddelmuddel ausgelöst hatten und wo man immer dachte, oh Gott, ist das jetzt, was stimmt hier denn los mit mir, nicht? Dann war dann klar, okay, das war so, das war nicht irgendwie, ich hatte keinen Haschmich oder sonst irgendwie was, sondern nein, das ist schon so gewesen, das ist richtig wahrgenommen worden und man hatte so das Gefühl so von Aufatmen. Okay, ich bin jetzt nicht total Pillepalle, ich habe mir hier nichts eingebildet, sondern das war so und es gibt das tatsächlich und man kann das lernen, damit umzugehen. Erleichterung.
Ich habe noch mal eine genauere Frage.
Ja,
die musst du nicht beantworten. Du hast mir nämlich auch erzählt, also abgesehen davon, dass ich mich, seitdem ich mit dir arbeite, auch noch weiter reinlese, reinhöre, sonst was informiere, bist du das einzige System, das in einem Zwillingskonzept existiert? Magst du darüber was berichten oder ist das nichts für den Podcast?
Ach so, es gibt Tandem-Systeme, nennt man das. Da ist das, das ist bei jedem anders, das muss ich gleich dazu sagen. Also das, was bei mir vorherrscht und das, was ich erzählen kann, ist auch nur für mein System so. Sicherlich gibt es andere, die, falls sie das hören, sagen, oh ja, das kennen wir auch. Aber jedes System hat halt seine eigenen Funktionen, weil ja dadurch, wie das entsteht, es sind ja immer andere Gegebenheiten. Also man kann jetzt nicht sagen, okay, ich habe jetzt einen Dismenschen kennengelernt und jetzt weiß ich, wie das läuft. So geht das nicht. Magst du die Frage noch einmal kurz wiederholen? Weil ich habe gerade jetzt den Faden für mich verloren. Ich wollte sowas Tolles sagen.
Magst du einmal aus deiner Sicht erklären, wie dein persönliches Tandem-System funktioniert und was das überhaupt ist?
Genau. Tandem-Systeme. Tandem-Systeme allgemein kommen öfter vor. Das bedeutet, dass es Anteile gibt, Persönlichkeitsanteile, die mit einem quasi mit einem Gummiband verbunden sind, die eine Art innere Kommunikation haben, einen Austausch. Das ist also, da sind die Persönlichkeiten nicht ganz voneinander getrennt, sondern die haben eine Verbindung. Wie im Gehirn, die Neuronen, die haben ja auch so Verbindungen, die sich so verknüpfen. Tandem-Systeme können ganz unterschiedlich aushören. In meinem Fall ist es so, ich bin ein durch und durch Tandem-System, ein durch und durch Zwillingssystem. Ich habe nicht, dass man jetzt sagen kann, ich habe jetzt XY an Anteilen und die haben jetzt eine Kommunikation untereinander, sondern ich habe immer ein Doppelpärchen, die kommunizieren und die sind immer sehr gegensätzlich, weil der eine kann das gut und der andere dann weniger und andersrum. Und diese Zwillingspärchen, die ich habe, die haben das jetzt teilweise in der Traumatherapie geschafft, mit anderen Zwillingspärchen eine Kommunikation aufzubauen.
In der Ergotherapie habe ich schon häufiger mitbekommen, dass du das eben auch verbildlicht hast. Und das fand ich ja immer super interessant als Ergotherapeutin, dein inneres Wahrnehmen und Fühlen als Bild zu sehen. Und das waren viele verschiedene Bilder, die wir hier dargestellt haben. Und du hattest mir immer wieder zurückgespiegelt, dass es für dich unglaublich wichtig ist, diese Arbeit zu machen, weil dadurch sich deine Strukturen noch weiter in Kommunikation fördern.
Ja, Kommunikation ist ja insofern wichtig. Ich brauche ja eine Persönlichkeit, die den Alltag macht und so weiter und so fort. Es muss ja irgendwie was stattfinden. Ganz wichtig ist einfach wirklich kreatives Arbeiten, weil das ist im Grunde genommen egal, welcher Anteil vorne ist. Beim kreativen Arbeiten werden auch unter anderem im Gehirnbereich aktiviert, die dafür sorgen, dass alles im Grunde genommen mitbekommt, hier wird kreativ was gefördert und dass der Fokus anders gelegt wird und die allgemeine Kommunikation nach hinten, ich sag mal zu den anderen Einteilen, wird halt offengelegt und zwar auf eine einfache Art und Weise, friedlich. Und dann bekommen halt alle anderen Anteile mit, okay, guck mal, da ist das ruhig, da ist das friedlich. ich kann mich ausdrücken, ich könnte kommunizieren, wenn ich das möchte. Wenn ich das nicht möchte, ich kann einfach nur gucken, was passiert oder.
Ganz spannend finde ich, wenn du dein Bild betrachtest und ich denke, ah, sie überlegt gerade. Und dann überlegst du lange und dann frage ich, brauchst du gerade Unterstützung? Was sind denn so gerade deine Gedanken? Und dann sagst du, ja, ich wollte gerne blaue Farbe nehmen, aber ich krieg von hinten raus, dass ich bitte jetzt rosa benutze. Und ich denke, nein, rosa passt auch gar nicht ins Bild. Aber jetzt ist gleich jemand traurig und jetzt muss ich ja doch den rosa Stück benutzen. Ja. Also das ist für mich jedes Mal aufs Neue sehr, sehr, sehr spannend.
Das ist so ein typisches Gespräch, was man erlebt, wenn man mit mir in einem Raum ist.
Ja.
Quasi, ja, das kann ich so unterschreiben. Das ist ganz oft so, dass in der Ergo einfach auch dann mittlerweile viele Zwischenrufe einfach von hinten kommen. Also, hallo, ich hätte gerne und ich möchte gerne und können wir und hier und da. Und ja, im Grunde genommen ist es dann wie bei einer großen Party und man hat mehrere Gäste und jeder hat ja irgendwie seine Vorstellung und jeder will was Unterschiedliches und der eine holt sich Snacks, der andere holt sich gerade ein Getränk, der nächste will draußen stehen, der nächste möchte lieber unter dem Pavillon, weil die Sonne zu viel und. Und es ist dann so ein bisschen managen, dass halt alle sich auch gesehen und gehört fühlen in solchen Momenten. Genau.
Wir sind ja gerade bei der Ergotherapie. Welche Therapien oder weiteren Klinikaufenthalte hast du denn, bis wir uns kennengelernt haben, noch gemacht?
Also ich hatte, wie gesagt, da hatten wir es ja gerade schon, ich bin ja mit Traumatherapie eingestiegen und bin dann nach einem halben Jahr Traumatherapie damals in die erste Reha gekommen, und zwar nach Bad Mildungen in die Wicker-Klinik. Die haben speziell auf diese Persönlichkeitsstörung ausgelegt, nur für Frauen, quasi ein Gebäude. Und da sind dann auch wirklich nur Gruppentherapien für Frauen, Gruppen hier, Gruppen dies, Gruppen das, Einzeltherapien und. Das ist extra ausgelegt auf Persönlichkeitsstörungen. Und da bin ich dann beim ersten Mal, ich glaube tatsächlich, 7 Wochen geblieben. Und dann wieder zurück und dann war ich danach erst noch wieder bei den Einzelgesprächen und bin dann Anfang 2017 in die Tagesklinik in Empen gekommen für 3 Monate. Das sollte dazu dienen, dass wir halt auch ein bisschen wieder in einen Alltagsrhythmus kommen und wieder so ein bisschen zu gucken, wie belastbar ist man, normale Aufgaben. Auch da gab es Ergotherapie und auch Sachen, die man in der Gruppe machen konnte. Und einfach das diente dazu, dass man eben wieder ein bisschen in das normale Alltagsleben reinkommt. Dann hatte ich ein paar Kurzaufenthalte immer, wenn mal so Kriseninterventionen waren oder sowas, wenn es einfach nicht gut ging oder das Gefühl einfach hochkam, Gott, ich schaffe das hier allein, ich brauche erstmal Hilfe. Bin ich ein paar Mal tatsächlich dann auch in Emden auf der Station 8 gewesen. Ganz wichtig zu sagen, man kann da hingehen, man kann sagen, man braucht Hilfe. Das heißt nicht, dass man da angekettet wird und man da bleiben muss. Man kann auch wieder gehen, wenn man das möchte.
Erklär mal kurz, was ist denn Station 8?
Station 8 ist für Menschen mit einer psychischen Krise, die sich gerade nicht weiterhelfen können und die vielleicht auch im Familien- und Freundeskreis die Unterstützung gerade nicht so haben oder das Verständnis gerade nicht. Ja, da sind Ärzte und Schwestern, die einfach geschult sind auf psychische Erkrankungen und die einem dann helfen, dass man erstmal für einige Zeit runterkommen kann, sich ein bisschen erholen kann, vielleicht nochmal mit ein paar Therapien lernen kann, wie kann ich mir selber helfen, wenn wieder solche Krisen sind. Dann wird man quasi ein bisschen aufgepäppelt, sodass man sich wieder stark genug fühlt, um halt einfach wieder seinen Alltag normal machen zu können. Ja, dann war ich auch noch ein zweites Mal in Bad Mildungen, auch wieder 7 Wochen. Dazwischen sind auch noch Aufenthalte gewesen, zu denen kann ich aber gerade gar nichts sagen, weil ich da auf die Erinnerungen nicht zugreifen kann. Das müsste jetzt jemand anderes erzählen, ich wüsste aber gerade auch gar nicht wer. Ich weiß nur, dass ich dazu nichts sagen kann, weil die Erinnerung fehlt mir einfach. Da ist auf jeden Fall noch einiges dazwischen, aber ja, so ist das dann manchmal auch. Auf alles kann ich auch nicht immer zugreifen.
Meine nächste Frage wäre an dich, wie erlebst du persönlich selbst die verschiedenen Anteile? Also gibt es da verschiedene Alter? Gibt es Anteile, die verschiedene Vorlieben und verschiedene Fähigkeiten haben? Und ganz spannend, habt ihr alle dieselbe Augenfarbe? Mein Gegenüber schüttelt den Kopf. Das ist ganz spannend. Erzähl mal, ich glaube, das Spannendste, fangen wir zuerst an. Was ist denn mit den Augenfarben? Was steht da in deinem Perso?
Also, in meinem Perso steht grau, grün, blau.
Da stehen 3 Farben. 4 Farben. Da stehen 4 Farben.
Da stehen 3 Farben drin, weil 4 Farben lassen sich im Perso nicht eintragen. Bei 3 ist Schluss.
Ah, okay.
Es stehen 3 verschiedene Farben drin. 4 wären nicht möglich. Und es ist tatsächlich so, je nach Anteil, der vorne agiert, ändern sich die Augen mit. Die Farbe der Augen kann sich verändern. Die sind mal mehr blau, mal mehr grün, mal mehr braun, mal mehr grau. Mal heller, mal dunkler. Ich weiß nicht, es gibt den Effekt. Das kennen vielleicht einige Menschen, die das jetzt das erste Mal hören und denken sich, what, die Augenfarbe ändert sich. Aber wenn jemand wirklich böse auf jemanden ist, dann kann man manchmal so sagen, oh, die Augen sind ganz dunkel geworden. Das ist vielleicht so ein Effekt, der so allgemein viele einfach kennen. Und jetzt ist es so, in meinem Fall, wenn die Persönlichkeit halt komplett tauscht, dann ändern sich die Augenfarben mit. Und dann ist das halt so, dass man auf die Augen guckt und daran auch erkennen könnte, okay, da hat sich gerade tatsächlich was gedreht. Das kann man gut festhalten. Ich habe super viele Bilder von Augen, von diesen Augen, die immer anders sind.
Mhm. Sehr, sehr spannend.
Ja, finde ich auch. Apropos Augen, wenn wir schon dabei sind. Ich persönlich trage eine ganz leichte Lesebrille, sind aber mittlerweile 8 Brillen vorhanden in unterschiedlichen Sehstärken.
Mhm.
Je nachdem, welcher Anteil der gerade vorne im Alltag agiert, kann das halt sein, dass die Sehstärke echt so von -6,5, bis halt bei mir sind es 0,25 und 0,75 auf der anderen Seite, tatsächlich alles so schwankt.
Mhm.
Ja.
So viel zu den verschiedenen Fähigkeiten, bei denen man eigentlich meint, dass die festgeschrieben sind, ne?
Ja, ich habe tatsächlich auch mal mein Schreiben mitbekommen von meinem Augenarzt für den Optiker, dass das bei mir innerhalb von einer Woche 3-mal kontrolliert werden muss. Und ich hatte ein Rezept für 2 Brillen, die sehr unterschiedlich ausgefallen sind. Und dann habe ich dem Optiker das nicht erklären können in dem Moment. Ich habe dann halt nur gesagt, ja, das ist Migräne bedingt, dann werden die Augen manchmal schwächer und manchmal nicht. Und das hat er einfach akzeptiert.
Mhm. Man möchte sich manchmal auch nicht komplett erklären, oder?
Nee, so ganz normal im Alltag, weil ich sag mal, man macht irgendwie sowas wie, man geht zum Optiker, weil die Brille muss neu oder so. Dann geht man ja nicht bei und erzählt dem Menschen, ja, hallo, übrigens, du sprichst gerade mit 58 verschiedenen Menschen, da würden die ja sagen, was? Was wollen sie denn jetzt?
Ich möchte anmerken, du hast gerade die Zahl 58 genannt. Das ist vielleicht nicht konkret die, die du hast oder wahrnimmst, aber die Anteilszahl hat auf jeden Fall nicht was mit dem Schwere des Traumas zu tun und kann auch nicht irgendwie mit anderen Systemen verglichen werden. Von zum Beispiel, ja, ich kenne ein System, das hat nur 12 Anteile, da ist wohl weniger Trauma passiert. Nee, Leid ist nicht vergleichbar und da hat die Zahl der Anteile auch so nichts zu sagen. Magst du es vielleicht nochmal in deinen Worten erklären?
Ja, du hast recht damit. Das ist auch ganz wichtig zu sagen. Ich habe Systeme in meinen verschiedenen Aufenthalten kennengelernt, die haben 5 Anteile und man unterhält sich als System auch mit anderen Systemen und wenn man sich ganz gut versteht, dann tauscht man sich auch aus. Ich kann ganz klar sagen, ich habe Anteile wirklich mit deutlich weniger, also Systeme mit deutlich weniger Anteilen kennengelernt, die mindestens genauso schwer traumatisiert sind wie ich auch, wenn nicht sogar noch schwerer. Also das ist halt davon abhängig, in welcher Umgebung fand die Traumatisierung damals statt, was war das Umfeld in dem Moment. Das ist von ganz vielen Außenfaktoren abhängig und die sind ja bei jedem auch immer anders dann.
Ich komme nochmal zurück zu der Frage,
ja,
ob ihr verschiedene Namen habt. Das haben wir schon in der ersten Folge von uns beiden beantwortet und wie das eigentlich mit dem Alter ist.
Ja, also wir haben ja einen Körper, der hat ja ein Alter. So, das ist das Alter, was auf dem Personalausweis steht. Und auf unserem Personalausweis steht auch ein offizieller Name, den wir uns ausgesucht haben.
Und so. Ich habe euch in der Namensanpassung damals auch sogar begleitet.
Genau. Julia ist ganz lange damit dabei gewesen. Die kennt uns noch unter unserem Geburtsvornamen. Dieser Name ist auch eine Traumatisierung oder beziehungsweise ein Triggerpunkt, der Traumatisierung auslösen kann. Deswegen haben wir den geändert. Das kann man offiziell machen. Das soll demnächst auch günstiger werden. Das war bei uns noch sehr teuer. Man braucht dafür noch ein psychologisches Gutachten aktuell und man muss zum Standesamt. Die müssen es prüfen. Das hat 8 Monate gedauert. Das war unheimlich schwierig. Man muss sich dann überlegen, Schreibweise hier, da, dies. Man muss auch
Bindestrich, kein Bindestrich.
Genau, Bindestrich, kein Bindestrich. Ganz großes Thema gewesen über Wochen. Man muss auch beim Standesamt in eigenen Worten selber das alles nochmal erklären und. Also das ist nicht mal eben so. Das Verfahren soll jetzt aber leichter gemacht werden. Es soll günstiger werden. Man soll nicht mehr unbedingt so viele Gutachten dabei haben. Und ja, ich hoffe für alle anderen, dass es leichter wird. Dann ist es aber so, dass es einfach Anteile bei uns gibt, die haben festgelegte Namen schon immer. Dann gibt es Anteile, die haben keinen, weil sie keinen wollen. Und dann gab es halt auch immer noch mal Anteile, da hast du ja auch schon welche von kennengelernt, die hätten gern einen Namen gehabt, aber waren einfach total überfordert damit, wie sie sich nennen wollen. Da hast du ja auch schon mal ganz toll einem meiner Kids geholfen und da bin ich immer noch super dankbar für. Ja, Altersstufen gibt es, alle möglichen Altersstufen, das ist bunt gemischt. Bei uns ist es von 2 bis, und jetzt kommt's, körpertechnisch 35, aber von 2 bis 75.
Das ist natürlich auch sehr, sehr spannend. Interessant wäre dann noch, werden denn die jüngeren Anteile irgendwann mal älter? Gibt es jemanden, der älter mit älter wird?
Das kann passieren, das muss aber nicht passieren. Und ich glaube auch, dass das für einige jüngere Anteile möglich ist und für andere nicht. Man muss sich das so vorstellen, es gibt auch Anteile, die sind nicht voll ausgebildet, die können vielleicht nicht sprechen oder sich nicht so gut artikulieren, weil sie noch ganz klein sind oder wollen einfach grundsätzlich eine gewisse Art der Kommunikation nach vorne oder nach außen auch gar nicht haben und einfach nur ihre Ruhe. Ich weiß gerade, das ist ganz schwierig gerade zu erklären. Die können, also das ist, ich habe einen Anteil, der wächst, aber der Anteil ist von ganz klein bis jetzt vielleicht so, sag ich mal, junger Erwachsener, viel vorne gewesen, hat viel im Alltag miterlebt, durfte sich ausleben. Da haben wir ganz viel auch noch mit der Traumatherapeutin so damals zum Spielplatz gehen und Spiele spielen, bla bla, solche Sachen, die man eigentlich macht, wenn Kinder halt heranwachsen. Nur eben, dann macht man das mit diesem Anteil. Aber es gibt eben auch Anteile, die wollen nicht sich weiterentwickeln, sage ich jetzt mal, oder noch was dazulernen, um älter zu werden. Die wollen einfach den Stand, den sie haben, haben und ihre Ruhe. Das ist möglich, aber es ist ein ganz super kompliziertes Thema. Ich habe auch tatsächlich, jetzt wo ich darüber nachdenke, noch nie mit einem anderen System darüber gesprochen, ob bei dem Anteile weiter wachsen oder nicht. Bei mir ist es nur ein Anteil tatsächlich.
Also sehr spannend. Ihr könnt euch natürlich auch an uns wenden und uns eine E-Mail schreiben unter podcast@ostfriesische-gesellschaft.de. Falls ihr sagt, ich würde gerne mal in Kontakt kommen, dann würde ich die E-Mail lesen unter anderem. Und würde dann dich natürlich fragen, möchtest du eine E-Mail lesen? Ja. Ansonsten auch spannende Fragen, die ihr an mein Gegenüber habt oder an andere Klienten geht natürlich auch. Und dafür könnt ihr uns erreichen.
Ja, ich beantworte gerne Fragen und ich würde mich auch freuen, wenn ich über den Podcast noch mehr multiple Persönlichkeiten erreiche und denen vielleicht auch ein bisschen Mut schenken kann, eine Ergotherapie zu machen.
Ich wollte nämlich heute auch über meine Erfahrung sprechen. Und das war ein sehr, sehr toller Übergang. ich wusste auch am Anfang nicht, wie gehe ich denn mit jemandem um, der mehrere Anteile hat. Und ich habe dich auch mal als Fall in einer Supervision besprochen unter uns Kollegen in der Ergotherapie und vielleicht auch hier vor Ort mit den anderen aus, ich sag mal, meinem Gebäude. Und da habe ich einmal beschrieben, ich habe da eine junge Frau. Das sieht ungefähr so aus. Ich habe auf einem Flipchart versucht, das zu beschreiben. Ich hätte am liebsten selber den Stift in der Hand gehabt, aber ich hatte gerade nur die Funktion, das zu beschreiben. Das war auch sehr, sehr spannend. Und habe dann ungefähr erklärt, dass ich am Anfang nicht weiß, wer hier sitzt. Manchmal zeigt mein Therapiehund mir was an. Manchmal merke ich das nicht. Das ist aber dann auch eigentlich egal. Ich möchte einfach nur, schön, dass du da bist. Also egal, wer da bist, aber du bist herzlich willkommen. Und dann habe ich gesagt, mir kommt das so vor, als wenn manchmal einfach hier jemand ist mit einer starken Demenz und ich muss jedes Mal von vorne beschreiben, dass die Pinsel sich in diesem Schrank befinden, dass die Buntstifte in dieser Schublade sind und dass ich es jedes Mal aufs Neue sagen kann, wenn die Frage kommt, sag mal, hast du eigentlich einen Hund oder so? Und ich jedes Mal, ja, ich habe hier einen Hund und mich wundere. Und das kommt mittendrin, manchmal haben wir Termine, wo ich denke, ach ja, ich habe jetzt hier mehrere Wochen am Stück mit einem Anteilssystem zu tun gehabt, mit dem ich jetzt schon mehrere Wochen zu tun habe. Auf einmal kommt wer Neues und ich frage mich, wo muss man denn jetzt hier ansetzen? Und dann habe ich auch ein tolles Feedback bekommen von meinen Arbeitskollegen, dass ich das hier wohl sehr, sehr gut mache und normalerweise auch ein Diss-System manchmal auch Therapien hinterfragt und auch sagt, ich komme nicht wieder. Aber dafür, dass wir schon mehrere Jahre miteinander zu tun haben, ist es doch ein tolles Kompliment, dass du immer wieder doch mehrmals im Monat kommst.
Ja, aber was ich weiß vom Anfang der Ergotherapie, das war auch erstmal super aufregend für uns. Wir hatten entschieden, weil das eben in der letzten Reha so gut lief mit dieser Ergo und mit Kunsttherapie auch einfach. Cool, das ist jetzt auch mit aufgeschrieben worden, dass wir hier Ergo weitermachen sollen und wir hatten dann auch entschieden, wir wollen das auch. So, dann war das eben, wir haben mit mehreren Anteilen immer mal wieder rausgesucht in Ostfriesland. wo kann man jetzt hier Ergo machen und wo würde sich das überhaupt jemand zutrauen, weil das eben ja klar war, okay, die kennen sich vielleicht aus mit Patienten, die halt Depressionen haben oder eben andere Formen von Erkrankungen, aber schwierig ist es vielleicht mit einer multiplen Persönlichkeit, da dann erstmal eine Anfrage starten und dann waren wir super nervös, wie wir das erste Mal hierher gekommen sind und dann war das einfach schon mal super cool, dass du, Julia, eben einfach grundsätzlich eine sehr offene Art hast und die auch gleich so rüberbringst, auch wenn man dich nicht kennt. Du bist halt gleich so, du kommst so in den Raum und man merkt, oh, sie ist aber sehr offen und sehr lieb und sie will auch helfen.
Ach, danke.
So, und dann der nächste große Pluspunkt war natürlich Diego einfach, weil der einfach gerade so bei den Teenagern und bei den Kids so super so, oh, großer lieber Kuschelhund. Und dann war das natürlich schon mal ein großer Vorteil, wo man dann einfach so merkte, ah, okay, so grundsätzlich hier die große, breit gefächerte Grundbasis ist positiv gestimmt. Ja, und dann war das nach ein paar Mal Ergotherapie auch, das habe ich mitbekommen. Da waren ja mehrere von uns Großen dann im Wechsel auch immer mal hier. Einige waren total begeistert, andere waren unsicher. Und dann so nach und nach, ich sag mal nach 6 Monaten, hatte ich das Gefühl, kann natürlich sein, dass das jemand anderes von uns anders sieht, aber mein Empfinden war so, dass dadurch, dass verschiedene Anteile immer wieder hier waren, einfach das so weit gestreut werden konnte in unserem System, diese Info, das ist ein Safe Place. Da kann man kreativ sein, wir dürfen uns da austauschen, wir müssen uns nicht verstecken, wir dürfen sagen, dass wir wir sind. Wir müssen hier nicht, ja, ich hab und hier und da, wir müssen nicht nach außen hin so tun, als ob alles okay ist.
Ich erinnere mich an einen Tag, da ist hier ein Anteil reingekommen mit dem Buchstaben R und wie soll ich das erklären? War sehr patzig.
Ja.
Kam mit den Ellenbogen rein, wollte nicht mit mir sprechen, ist in den Schrank gegangen, hat sich Material rausgeholt. Ich habe gefragt, ob ich irgendwie helfen kann. Und dann kam trotzdem noch sehr was Patziges zurück. Ich habe mich sehr hilflos gefühlt. Ich wusste nicht, wie ich jetzt in Kontakt mit dir komme. Dann dachte ich, ich gebe dir jetzt einfach Zeit. Scheinbar weißt du, was zu tun ist. Und wir hatten damals noch eine Doppelstunde und dachte ich, oh Gott, wie geht denn jetzt die Zeit rum? Wie komme ich denn therapeutisch an dich ran? Wie sinnvoll ist denn das jetzt, wenn die Klientin mich einfach ignoriert? Und irgendwann kam dann der Zugang, als ich dich einfach machen ließ. Liebe Grüße an R. Da kann ich auch, also ich bin zwischendurch trotzdem immer wohl nochmal überfordert, wenn da sowas Neues kommt, was ich eben in dem Umfang noch nicht gesehen habe. Und dann dachte ich, okay, wie gehe ich damit jetzt einfach um? Ja, und es hat ja auch nichts mit mir zu tun gehabt. Aber du warst dann nun mal in der Zeit so, wie du dann dich halt erlebt hast, bis dann auf einmal 2 Leinwände gemalt waren und erstmal du durchgeatmet hast und dann kam die Sprache raus.
Ja, ich weiß genau, von wem du sprichst. Du hast das jetzt gerade so schön abgeführt. Ich habe aber jetzt gleichzeitig schon eine Rückmeldung bekommen. Ganz, ganz liebe Grüße von und die sagt das auch immer so, ja, ich bin der Bulldozer des Systems. Wenn sie da ist, sie rennt da einfach so durch. Die macht, die weiß, was sie will, die, ja, die überlegt nicht so lang. Die ist auch nicht so sensibel, wie ich das jetzt bin. Deswegen passe ich wahrscheinlich auch auf die Kinder auf und nicht sie. Aber ja, die findet Julia aber ganz toll, muss ich mal eben hier so und alle sagen. Sie war ganz schwer begeistert, dass sie einfach irgendwo nicht überrollt wurde mit, oh, das hat sich aber was geändert und wer bist du denn und hier und da und blau blub, sondern eben genau das, dass sie ankommen durfte, machen konnte, nicht genervt wurde mit irgendwelchen Fragen und dann halt irgendwann so, ach ja, übrigens, hallo.
Genau, also ich habe, denke ich, als Grundprinzip, dass ich nicht jedes Mal frage, hallo, mit wem habe ich heute zu tun? Das frage ich grundsätzlich nicht. Ich denke einfach, das kommt, was kommt und ich sehe an meinem Hund ja auch und an deiner Körpersprache überhaupt, an deinem Wesen, ist da irgendwie was gewesen? Ich frage dann höchstens, du sag mal, in den letzten 7 Tagen ist da irgendwas Bestimmtes vorgefallen. Und ganz manchmal spricht ein Anteil von dir dann eben von anderen Namen, von denen ich dachte, dass ich sie eigentlich heute vor mir sitzen habe. Und dann merke ich, ah, okay, das letzte Woche muss wohl X gewesen sein und heute ist wohl Y da. Und ich weiß das trotzdem nie sicher. Aber es ist auch gar nicht mein Hauptbestandteil. Mein Hauptbestandteil ist, dass du hier eben eine angenehme Zeit verbringen kannst und Sachen verarbeiten kannst.
Ja, das ist auch nochmal ganz wichtig zu erwähnen. Ich habe das im Austausch in meinen Aufenthalten mit anderen Dyspatientinnen mitbekommen. Viele haben Angst. Also Anteile haben oft Angst, wenn gesehen wird von außen, oh, da hat sich was geändert. Und die fühlen sich einfach entdeckt, ertappt, sage ich jetzt mal. Den Raum zu geben, dass man einfach sagt, okay, mir ist das zwar aufgefallen, dass sich da gerade was geändert hat, aber ich warte mal, ob das von alleine gesagt wird oder ob dir dieser Teil sich von alleine vorstellen will, das ist ein viel besserer Umgang, als dieses System von außen immer darauf hinzuweisen, guck mal, ich habe das gemerkt, dass bei euch sich was geändert hat.
Mhm.
Also das ist halt ein super Umgang, einfach zu sagen, cool.
Ich habe jetzt das da, was ich da habe.
Fertig. Es ist jetzt was anderes, aber es macht ja nichts. Ich sag's mal so, à la Chamäleon.
Ich habe eine letzte Frage für heute, die ich mit dir besprechen möchte. Und du hast davon gerade schon was erwähnt. Und zwar, wie kann man sich denn eure innere Kommunikation miteinander vorstellen? Du hast gerade gesagt, du hast von hinten gerade etwas wahrgenommen, was ich mir mitteilen wollte. Und hatte eigentlich jeder den gleichen inneren kommunikativen Fähigkeiten? Und hat jeder ein Co-Bewusstsein? Wie kann man sich das vorstellen?
Nein, es haben nicht alle Anteile ein Co-Bewusstsein. Anteile müssen dazu bereit sein, ein Co-Bewusstsein haben zu wollen. Also im Prinzip, wenn man jetzt zwei nimmt und beide sagen, okay, ich möchte das, dann kann man von außen anfangen, eben mit Therapien, wie zum Beispiel Kunst oder Ergo, dass man halt was macht. Oder halt auch mit Tagebüchern, dass man von außen diese Anteile einander vorstellt. Dann ist es so, dass man dann schauen muss, inwieweit wollen die sich miteinander verknüpfen. So, also das ist ein langsamer Prozess, das geht nicht von heute auf morgen. Es müssen beide dafür bereit sein, aber es ist eben genauso möglich, dass ich habe auch Anteile, die einfach sagen, ich will mit niemandem kommunizieren. Weder außen noch innen noch irgendwie was, lass mich einfach in Ruhe. So. Und auch das kann man akzeptieren. Und man kann sich mit Imaginationstherapie, so nennt man das, das ist eine Therapieform, die auch für andere Erkrankungen sehr gut möglich ist, aber da wird viel bei der DIS mitgearbeitet, damit man sich nach hinten für das System eine imaginäre Welt aufbaut, damit man ein bisschen Ordnung bekommt. Also wir haben angefangen mit, wir errichten Kinderzimmer für die Kinderanteile, Jugendzimmer für die Jugendlichen, jeder Anteil darf sich das so einrichten, wie er möchte, damit man ein bisschen, ich sag mal, Struktur da reinbekommt. Und wenn ein bisschen Struktur drin ist, dann filtern sich Anteile heraus, die halt doch mal gucken wollen, wie ist das Leben in der Außenwelt oder cool, da sind noch andere oder oh, das ist ein Anteil, der tickt ja ähnlich wie ich, kann ich mal, können wir mal. Und dann kann das auch passieren, dass im Co-Bewusstsein vielleicht auch mal zwei Anteile vorne sind und man spricht dann mit mir und dann ändert sich die Stimme mittendrin und der Blick wird anders und die Augen werden anders und die ganze Körperhaltung ändert sich und man weiß sofort, okay, da spricht noch jemand mit mir. Das sind also mehrere, mit denen ich rede. Ja, Julia so, ich weiß genau, was du meinst. Weil, ja, Julia hat das halt einfach schon öfter erlebt. Ja, also es ist alles möglich tatsächlich in dieser Hinsicht.
Vielen Dank, dass du heute dir Zeit genommen hast, auch über diese intensiven Fragen zu sprechen. Und beim nächsten Mal gehen wir näher darauf ein, wie so ein Switch abläuft. Darauf haben wir jetzt gerade in der jetzigen Folge geendet und damit machen wir in der nächsten Folge weiter.
Ich freue mich, wieder dabei gewesen zu sein. Ich freue mich auch schon wieder unheimlich aufs nächste Mal. Und ja, dann geht's los, Leute. Dann switchen wir ein bisschen zusammen durch die Gegend. Ich nehme euch auf so einer Switchwelle mit.
Vielen Dank.
Bis zum nächsten Mal.
Wenn ihr Feedback für uns habt oder einen lieben Gruß da lassen möchtet, immer her damit an podcast@ostfriesische-gesellschaft.de. Macht's gut und denkt dran, immer schön achtsam bleiben und eine Tasse Tee trinken.